Herzlich willkommen zu Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben. Präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Und hier ist Jochen Bendel.
Influencer, Social-Media-Persönlichkeiten oder Reality-Stars, die haben ein glamouröses und aufregendes Leben. Und mit einem Hund an ihrer Seite finden sie trotzdem ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Lars Töns Feuerborn ist als Podcaster, der mit mehr als 1000 Männern Sex hatte, bekannt geworden. Und er war der Mann, der sich in der ersten schwulen Dating-Show Prince Charming geangelt hat. Sein Terrier heißt Gizmo und der hat ihn durch die unterschiedlichsten Abschnitte seines Lebens begleitet. Durch Beziehungen und lange Singlephasen. In dieser Folge reden wir ganz offen über alles. Zum Beispiel, was zu seiner Trennung von Prince Charming geführt hat, aber auch, was Lars eigentlich so von seinem Hund gelernt hat und wie er mit den Alterserscheinungen seines mittlerweile blinden Hundes umgeht. Das könnte für euch so ein bisschen verwirrend werden, weil wir haben beide einen alten Hund und unsere beiden Hunde heißen Gizmo. Wir haben uns in Köln zur Podcastaufnahme getroffen und Lars hat so viele lustige und spannende Geschichten erzählt, dass wir gleich zwei Folgen aufgezeichnet haben. So, jetzt geht's los. Wir sind natürlich schon mittendrin. Ganz viel Spaß.
Ich mach maximal zweimal im Jahr, dass ich mal wegkomme, aber richtig Urlaub ist, also ein richtiger Urlaub einmal im Jahr und dann halt nochmal eine kleine Sache irgendwie, ne? Aber wie das so ist.
Man muss sich, haben wir uns so den falschen Job ausgesucht. Man muss so irgendwas mit Reisejournalismus machen. Ich glaube, das ist richtig cool.
Ja, ja. Ist das Bessere.
Dann könnte man auch vielleicht irgendwo länger sein, dann den Hund mitnehmen. Das wäre natürlich auch gut.
Das kommt auch noch hinzu, wobei ich ja mittlerweile, ich muss ja gestehen, ich verreise auch gerne ohne den Hund.
Ist auch mal das ganz ist entspannt. Meine, ne?
Das ist wie so Elternfreizeit.
Heute bist du auch ohne Hund hergekommen. Ja. So, wir haben einfach schon mal angefangen zu labern. Herzlich willkommen bei Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, weil wir sind ja in der neuen Staffel und es geht ja so ein bisschen um Leute, die mit Hund zusammenleben, aber die auch eine eigene Meinung haben, die auf ihren Social-Media-Kanälen ihre Meinung offen kundtun, um damit auch was zu bewegen. Nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern einfach so, weil es gut tut. Und Lars, Töns Feuerborn gehört auf jeden Fall auch dazu, weil du hast deine Karriere als Podcaster begonnen und da sprechen wir jetzt gleich noch drüber und du hast vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, um überhaupt mitmachen zu können, du hast einen Hund.
Ich habe einen Hund und der heißt genauso wie dein Hund, Gizmo.
und der, wie alt ist der? Der Gizmo ist 12 und wie alt ist dein Hund? Dein
Meiner wird jetzt auch 12.
Echt krass, ja. Dann haben wir den quasi so im gleichen Jahr eigentlich angeschafft.
Ich habe den bekommen, der war schon 9 Monate alt.
Aha.
Und habe ihn bekommen am 30. März 2012.
Guck mal.
Ja.
Cool, ne? Und der Gizmo, ich habe ihn ja mit 6 Monaten bekommen, er war auch schon ein bisschen älter. Und es ist krass irgendwie, wenn man sich überlegt, wie schnell das dann geht, ne, wenn Hunde altern.
Boah, die Zeit ist jetzt viel zu schnell vergangen. Also jetzt vor allen Dingen, ich habe mich jetzt vor 2-3 Wochen dabei erwischt, dass ich das erste Mal mit Tränchen auf dem Sofa saß, wo er bei mir lag, weil ich gedacht habe, scheiße. Die Zeit ist so gut wie rum.
Mhm, das ist krass.
Ja.
Ich habe das immer, wenn ich jetzt bei Facebook oder Insta kriegst du immer Reels vorgeschlagen, wo so Remember me, the best time we had in our lives. Und Leute posten, weißt du, so dieser Sprecher und dann haken die immer so Hundebilder und dann siehst du diesen Hund alle. Ich denke mir, fuck, das kommt auch alles auf mich zu.
Ja.
Da könnte ich gleich losheulen. Das ist ein krasses Thema und über das Thema, okay, wenn unsere Vierbeiner den Koffer packen und irgendwann mal antreten zur großen Reise, da sprechen wir heute bestimmt auch noch drüber. Aber ich wollte jetzt nicht gleich so deep reingehen, weil das ist ja richtig
erstmal locker.
Erstmal locker werden. Vor allen Dingen, weil ich wusste auch gar nicht, wie ich dich vorstellen soll, weil als du angefangen hast mit deinem Podcast, mit dem du eigentlich bekannt geworden bist, Schwanz und Ehrlich, da bist du immer wie vorgestellt worden? Der Mann, der mit mehr als 1000 Männern Sex hat, oder wie?
Der Mann, der 1001... Nee, aber deine Zahl sicherlich knackt. Ich komme gerade nicht mal auf unser eigenes Intro.
Ich glaube, der Mann, der mit mehr als 1000 und mit nicht weniger oder mit mehr als 1000 und allen
also
Männern.
Also natürlich, diese offizielle Zahl wurde nie aufgelöst.
Aha. Aber du wurdest als Schlampe etabliert. So war es halt einfach.
Ich habe mich selber auch als Schlampe etabliert. Wobei Schlampe finde ich ja dann immer, es ist ja immer so hart gesagt, Schlampe zu sagen, weil am anderen Ende sagt man halt einfach, ich habe immer gesagt, ich habe Sex studiert. Ich habe meine Studien betrieben. Ich habe mich ausgelebt. Ich bin froh, dass ich mich ausgelebt habe. Habe eigentlich auch alles mitgenommen, was man so mitnehmen konnte. Gut und auch schlechte Sachen. Aber ja, dadurch bin ich eigentlich ja das erste Mal so ein bisschen in die Öffentlichkeit gekommen.
Du hast es mit zwei Freunden zusammen gemacht, mit Mirko und mit Michael. Ihr drei quasi immer, ne? Und ihr redet quasi, ihr habt, das war revolutionär. Ihr habt angefangen, über schwulen Sex zu reden, über eure Beziehungen, über das, was man so macht als schwule Männer, ne? Also dieses ganz normale Leben eigentlich.
Wir wollten das Tabu aufbrechen.
Ja, und es war toll, weil ich glaube, das hat ganz viele Leute angesprochen und hat ganz viele, vor allen Dingen in der schwulen Community, ganz viel bewegt auch, ne? Hat ein bisschen Mut gemacht und man hat echt nicht mal da, endlich mal gab es auch so einen Podcast für uns, was mit unseren Themen, wo nicht nur so rumgeredet worden ist. Und bei wahre Liebe oder irgendwas gab es da mal so einen kleinen Ausschnitt, da ging es dann um schwul sein und um so. Oder du musstest irgendwie bei Paula kommt, immer dir diesen nackten Typen da hinten angucken, der da stand, so, weißt du so. Und wenn du sagst, du hast mit mehr als 1000 Männern Sex gehabt, qualifiziert dich das auch als Experten, weil ich glaube nicht, dass von Ruth Westheimer über Paula von Six bis wahre Liebe, Lilo Wanders oder keine Ahnung, mit mehr als 1000 Männern Sex gehabt haben. Das ist auch ein schönes, das ist auch ein proved sozusagen, living proved, dass du auch wirklich weißt, worüber du sprichst am Ende.
Ich bin auf jeden Fall Doktor. Den Doktortitel habe ich mir geholt. Nee, aber ich würde jetzt nicht mal sagen, dass ich der Oberexperte bin, auch wenn ich so viele hatte, aber ich würde sagen, ich kenne mich aus, ich habe einfach vieles ausprobiert. Es gibt immer noch Sachen, wo ich bis heute sagen muss, okay, nee, habe ich nicht ausprobiert, soweit ist es nicht gekommen.
Was zum Beispiel?
Ich bin nicht so ganz in die Hardcore-Richtung oder so gegangen, ne? Also BDSM oder solche Sachen, da bin ich halt auch raus, das habe ich nicht so ausprobiert. Mhm. Das heißt nicht, dass ich es nicht noch ausprobieren werde, ich bin ja immer noch offen für alles so. Aber gewisse Sachen, da weiß ich einfach, das interessiert mich nicht so und ich bin, glaube ich, am Ende dann doch der auch mal ganz normalen Vanilla-Sex hat und Spaß daran hat und auch damit zufrieden ist. Ja, und dann gibt's halt auch mal die Male, wo es dann härter wird. Ja, mein Gott. Klar. Also ich sag mal, jeder hat seine Vorlieben. Für mich war damals wichtig, weil ich habe gemerkt, es gibt keinen Podcast für uns schwule Männer in dem Bereich. Und ich habe damals immer Besser als Sex gehört von Ines Agnoli und so. Das war immer so das, wo ich da reingehört habe und habe mir gedacht, okay, das brauchen wir jetzt für uns schwule Männer. Und aus dieser Schnapsidee an einem Sonntagnachmittag wurde das dann immer ernster und irgendwann kam die Hörerzahl und das wurde auch immer mehr und dann kam die Verantwortung mit. Dann war auch nicht nur über Sex reden, sondern dann kam auch die Aufklärung hinzu.
Ja, das ist ja, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man dann aus dem Just for Fun, wir quatschen einfach mal so und jeder erzählt so ein bisschen und es entwickelt ja auch so eine Dynamik zu dritt, weil jeder will ja auch dann wieder auftrumpfen und sagt, ich habe aber auch noch was und nee, ich weiß auch noch was und so, ne? Das ist ja auch schön, sowas, dass man dann irgendwie so ungefiltert einfach raushaut. Aber irgendwann mal stimmt, glaube ich, das habe ich auch gemerkt, ich meine, wenn man eure die Staffel mal euch so durchhört, es wird auch irgendwann mal sachlicher, sag ich mal, ne? Und irgendwann wird es mal auch mal, denke ich mir, nimm doch mal die Handbremse einfach wieder raus und redet mal wieder so ein bisschen weiter, ne? Aber klar, man muss auch aufpassen, nicht zu diskriminieren zu werden, bestimmte Gruppen oder so, ne, nicht quasi abzusnobben und so.
Wir leben natürlich jetzt auch in einer Welt, die sehr empfindlich geworden ist.
Ist es so. Ja,
und ich bin da auch nicht immer Freund von und muss auch sagen, ich vermisse auch teilweise wirklich meine Political Incorrectness vom Anfang. Aber natürlich lernt man auch dazu, man wird reifer und man versteht auch natürlich, man möchte Menschen nicht verletzen, das ist ganz klar. Und wenn ich das da irgendwie in der Vergangenheit mit irgendwelchen Äußerungen gemacht habe, dann ist man auch im Nachhinein so, dass man sagt, ja, war echt nicht korrekt so. Aber
Einsicht ist ja gut, auch wenn die spät kommt.
Total,
das ist ja,
aber ich bin trotzdem Freund davon, auch zwischendurch mal fünfe gerade sein zu lassen.
Hat es denn was auf deine Beziehungen, Einfluss auf deine Beziehungen gehabt, dieser Podcast?
Ich hatte während des Podcastes, also seit es den gibt, ja nur eine Beziehung und die war ja relativ.
Ach gut, okay, ja. Das können wir, aber vorher warst du Single. Das war ja quasi auch das war im Grunde auch ich würde mal sagen, das war der USP bei dir, dass du der Single warst, der quasi sich überall rumgetrieben hat,
um ja, dieses Wort extra nochmal groß. Für jede Woche
war das ja
eine neue
nur eine neue Story, genau. Na, wie war denn es dann mit dem Gizmo? Ich meine, wenn man so, du hast einen Hund und du hast keine Beziehung. Und dann ist ja der Hund auch im Grunde so ein bisschen wie Familie, oder? Wie lebst du? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Gizmo hat zwei Beziehungen miterlebt. Also die davor, und das war auch eine sehr...
Ich finde es gerade so geil, wie wir von diesen Sexthemen auf den Hund kommen, ne? Der ist wirklich so, das ist so
immer so eine schwierige Sache
ich bei hätte, uns im Podcast. Vorher habe ich mir auch gedacht, so ja gut, okay, Hunde sind auch triebig und da könnte ich jetzt mal einsteigen. Aber ich habe es mir einfach gespart. Hunde sind ja übrigens sehr direkt, was Sex angeht. Die fackeln ja nicht lange rum und sind einfach triebig und auch nicht zu stoppen. Ja,
das wir Menschen, war Gizmo auch lange Zeit.
Ach, war Gizmo auch, ja? Ja,
der war ganz wild, kam so ein bisschen nach dem Papa.
Spiegelung.
Bis ich ihn dann aber relativ fix auch kastrieren lassen habe, weil der ist einfach verrückt geworden. Man muss einfach irgendwann sagen, okay, die Hormone tun ihm nicht gut. Und ich muss sagen, mit meinem Ex-Freund davor hatte ich auch noch einen silbernen Labrador dabei. Den
habe ich auch. Hast haben du wir auch. Martin, ich auch.
Die genau, kann ich und das war halt auch ein Monster von Tier. Also irgendwie 60 Zentimeter Schulterhöhe und 45 Kilo.
Und da warst du quasi also mit deinem Ex, also bevor der andere Ex dazu gekommen ist, in dieser Phase, wo, quasi, wo ihr Single war, da hattet ihr einen Labi und der Gizmo war schon da.
Genau, ich bin mit ihm zusammengekommen, Gizmo war schon da und den Labrador haben wir dann geholt, weil er wollte unbedingt auch einen Hund. Und dann haben wir gesagt, okay, wir holen den Labrador dazu. Das hat auch sehr gut gepasst. Gizmo hat den auch sehr gut miterzogen.
Und wo bist du eigentlich zu Gizmo gekommen?
Die Geschichte ist...
Erzählst du jetzt.
Ja, die Geschichte war relativ lustig. Meine Mitbewohnerin und beste Freundin hat sich an einem Freitag ein Aquarium geholt. Und ich saß dann in meinem Zimmer und hab gedacht, nee, also die hat jetzt Haustiere. Und ich war immer so ein bisschen am Überlegen, okay, hole ich mir einen Hund oder nicht. Aber es war natürlich auch zeitlich immer so ein bisschen schwierig. Naja, saß dann in meinem Wohnzimmer und hab gedacht, ach, ich guck mal einfach durchs Internet. Und bin dann auf eBay Kleinanzeigen gekommen, wo ich jetzt den Hinweis geben möchte, bitte... achtet drauf, wo ihr den Hund holt.
eBay Kleinanzeigen
ist nicht gut. Aber was ich halt beim Suchen halt beachtet habe, ist, dass es kein Hund aus irgendeiner Zucht ist, sondern ein Hund, den eine Familie abgeben möchte. Und das war Gizmo und wir sind dann am Sonntag direkt dahin gefahren. Ich habe mir den angeguckt, der war komplett irre, der ist nur an mir hochgesprungen, war völlig durch den Wind.
Müssen wir ein bisschen beschreiben, ich habe jetzt ein Foto von ihm gesehen, das ist ein Terrier, glaube ich. Ne?
Genau, Gizmo ist... Mittlerweile glaube ich einfach, er ist, also offensichtlicher Jack Russell Terrier, aber mit Pinscher drin, weil er hat so einen krummen Rücken.
Und ist langbeinig, ist sehr langbeinig und schmal, ist ganz, auch das Gesicht wird auch vorne ein bisschen schmaler und so.
Genau,
ne?
Und er hat einen sehr krummen Rücken, also so Pinscher.
Pinscher Jack Russell Mix. Genau. Also Energie.
Komplette Energie, der war sehr krass, als ich ihn bekommen habe.
Hatten die Kinder die, wo du...
Die hatten ein Neugeborenes.
Ah, okay.
Und das ist, glaube ich, so eine Aktion gewesen. Man muss dazu sagen, der Hund war nicht gut versorgt worden. Also der war auch nicht wirklich gut erzogen. Und ich glaube, sie sind auch nicht gut mit ihm umgegangen, weil er war am Anfang ein extremer Angstbeißer. Der hat sehr gelitten am Anfang. Und naja, dieser Hund sprang an mir hoch und meine Mitbewohnerin sagte nur, ey Lars, bist du sicher, dass du diesen Hund willst? Der ist komplett durchgeknallt. Mhm. Und ich stand da auf dem Balkon bei den Leuten, weil wir uns kurz zum Beraten zurückgezogen hatten. Wir kamen gerade aus Holland, muss man dazu sagen, also war ich sehr gut drauf. Und
entspannt.
Ich war tiefenentspannt, so entspannt, dass ich gesagt habe, dieses irre Tier möchte ich jetzt haben und habe ihn nur noch auf den Arm genommen und bin rausgewatschelt. Und ja, da ging es erst los, dass ich halt dann erstmal feststellen musste, okay, der ist wirklich komplett durchgeknallt. Zum Glück war er stubenrein, er konnte Sitz und das war's aber auch. Und musste mir dann erstmal einen Weg finden, wie bringe ich diesen Hund dazu, mich nicht mehr zu beißen.
Und wie bringst du ihn runter quasi, ne?
Genau.
Weil er war ja immer auf 180 die
jetzt
ganze
ist
Zeit.
Es natürlich so, ich bin jetzt auch nicht der ruhigste Typ und bin auch immer viel auf Achse gewesen und der Hund natürlich dann dabei, führt dazu, dass der natürlich auch immer Bock hat, was zu machen. Und ich habe das dann mit Rudelverhalten rausgekriegt. Ja. Also ich habe mich mit diesem Mini-Hund, ich 2-Meter-Mann, über den Boden gerollt, habe dem ins Ohr gebissen, sonstiges und habe ihm einfach beigebracht, dass ich das Alpha-Männchen bin.
Ah, okay, gut.
Mhm. Genau. Mhm. Und das hat zum Glück bei ihm funktioniert. Ja. Das Einzige, wo der bis heute komplett austilt, ist der Tierarzt. Da müssen wir mit 3 Leuten festhalten, Maulkorb und allem. Weil er das einfach alles, was so extreme Zwangssituationen führen bei ihm dazu, dass der ausbrechen will. Das ist natürlich jetzt, da kommen wir gleich noch zu, durch seine ganzen Malessen, die er im Leben jetzt hatte, noch schlimmer geworden. Aber am Ende war es ein Hund, der konnte mit kleinen Kindern, mit allem, also ich musste mir keine Sorgen machen. Das hat alles funktioniert und vor allen Dingen war das halt ein Kraftpaket. Ne? Der hat halt ob am Fahrradlaufen, Joggen, der hat mit seiner damaligen Hundesitterin einen Halbmarathon, das ist er mitgelaufen.
Also du hast ihn schon richtig bespielt, ja, von vorne bis hinten.
Du. Also
ja.
Weil der hat mir in der Wohnung die erste Zeit, der hat mir die Dichtungsgummis aus den Türzagen gerissen, der hat mir ganze Schränke ausgeräumt.
Da war die überhaupt nicht ausgelastet und hatte Stress. Das ist krass, ich finde halt so lustig. Also, oder ich finde es immer wieder schön, dass wir, und das habe ich ja früher auch mit dem Gizmo und so, ich hatte ja früher auch überhaupt keine Ahnung von Hunden, ja. Und ich habe auch alles Mögliche ausprobiert, im Internet gelesen, Leute gefragt, bla bla blub. Und man hat natürlich immer so ein Bild und denkt sich so, und das finde ich halt auch so geil, weil man denkt sich wirklich ja, okay, ich muss dem Hund jetzt was zeigen und ich muss dem Hund jetzt zeigen, dass ich hier der Boss bin, das Alpha-Tier, der Rudelführer. Und ich mache das jetzt auch mal so hündisch, wir machen jetzt mal so hündische Sachen, ich gleiche mich mal diesem hündischen Verhalten an. Habe ich auch gemacht, das krass. Krasse ist allerdings, dass Hunde, und das weiß man heute über die Verhaltensbiologie, ganz genau wissen, dass wir keine Hunde sind, sondern Menschen. Die gucken sich das an, sagen, du verhältst dich gerade wie ich, aber du bist nicht ich. Punkt eins, ja. Mhm. Und deshalb kannst du auch so gar nicht das erreichen, was du erreichen möchtest. Aber ich vermute mal, du hast ganz was anderes gemacht. Also am Ende hat nicht das Rumrollen auf dem Boden geholfen und ihm ins Ohr beißen und sich so ein bisschen wie ein Hund oder ne, so wie seine Mutter aufführen, sondern am Ende war es das, dass du Bindung zu ihm aufgebaut hast, dass du durch dein Verhalten generell, dass du dich mit ihm beschäftigt hast, ne, dass du mit ihm was gemacht hast, dass du auf ihn, sag ich mal, ihm im Grunde dieses Gefühl gegeben hast, dass du für ihn zuständig bist und da bist, hast du ihm Mittel und Wege gezeigt, sich zu verhalten. Hunde brauchen Leitplanken im Leben, das ist ganz wichtig.
Und man muss sagen, ich habe dem halt ganz klare Grenzen aufgesetzt.
Genau, und du hast diese Leitplanken aufgestellt für ihn und das ist völlig egal, ob du denkst, ich bin jetzt das Alpha-Tier, weil das sind wir Menschen sowieso nicht, weil Alpha-Tiere, sag ich mal, sind ganz entspannte, ruhige Typen, die gar nichts machen im Rudel eigentlich, die kontrollieren eigentlich nur und streiten tun sich nur die unteren Chargen, die würden sich nie um irgendwas streiten, die sitzen einfach nur da und sagen, du machst das, ich zeig dir jetzt das und ansonsten, ach, du willst mal Chef sein für heute, darfst du, habe ich überhaupt kein Problem, weißt du, so sind Alpha-Tiere. Und ich denke mir so, dieses tolle Miteinander was machen und dieses, ne, dieses einfach füreinander da sein, diese Regeln aufstellen, das allein hat schon gereicht, dass sich der Gizmo orientieren konnte und gewusst hat, okay, bis hierher darf ich gehen, bis hierher nicht weiter, das ist super geil für mich, weil das muss ich eigentlich wissen. Und in der zweiten Im zweiten Schritt hast du ihn auch noch ausgelastet, weil er braucht natürlich körperliche Auslastung, ist klar, er braucht geistige Auslastung eigentlich noch mehr, aber körperliche Auslastung ist ja schon mal check, weil das haben ja die meisten, machen mit ihren Hunden das ja gar nicht. Ne?
Das Körperliche ist super wichtig, also das Geistige, da muss ich auch sagen, so im Nachhinein betrachtet hätte ich wesentlich mehr machen müssen.
Immer, das ist halt so anstrengend.
Genau, das und vor allen Dingen, wenn du dann wirklich nach so einem Arbeitstag und sowas kommst nach Hause, dann dich wieder hinsetzen und dann jetzt irgendwie den Hund, dann habe ich lieber gesagt, okay, ich gehe jetzt joggen, power ja. den so aus und dann ist die Sache auch okay. Hat ja auch größtenteils immer funktioniert. Also klar, er weiß ganz genau, bis zu welchem Punkt er bei mir gehen kann. Er testet immer wieder aus, das hat sich bis heute nicht geändert. Er hat einen wirklich sehr krassen Charakter, starken Charakter.
Das liegt einfach daran, dass Terrier ja. zu den selbstständigsten Rassen gehören.
Ist er auch. Also, und ich muss sagen, er ist super pflegeleicht. Er kann anstrengend sein, ja, Terrier, aber er ist auch super pflegeleicht, weil ich kann ihn überall eigentlich mit hinnehmen. Mittlerweile kommt er in so eine Tasche, weil geht alles nicht mehr. Aber der chillt sich weg und alles ist gut. Und er weiß auch, wenn ein gewisser Ton, wenn ich einen gewissen Ton ansetze, weiß er, okay, jetzt habe ich es überspitzt und jetzt darf ich echt nichts mehr machen, weil sonst haben wir hier gleich ein Problem.
Ja, wo wir jetzt sind, ist ja vor ein paar Jahren, ist ja eigentlich vor 10 Jahren, sag ich mal, so 11 Jahren. Ne? Und springen wir mal ins Jetzt. Wie, wenn du den Alltag vergleichst mit Gizmo früher, also 2012 und heute, was hat sich verändert?
Also es ist jetzt auf jeden Fall nochmal anstrengender geworden, weil jetzt habe ich einen Rentner zu Hause.
Opa.
Richtigen Opa. Er wird gerade dement. Das merkt man extrem. Also ich muss ihn teilweise sogar zu seinem Napf bringen, weil er den nicht mehr findet. Er ist komplett blind, das aber jetzt schon im fünften Jahr.
Wie ist das passiert?
Der hatte eine Netzhautablösung.
Ah, okay.
Genau, bei Netzhautablösung kannst du eigentlich nichts mehr machen. Das hätte man frühzeitig sehen müssen, dann hätte man vielleicht noch mit Augentropfen was regeln können. Als es festgestellt wurde, war das eine Auge schon komplett blind und das andere ist innerhalb von einem Monat erblindet.
Hat es mit dem Lid was zu tun? Hast du das Lid
Nee, das Problem war wohl genetisch. Also die Tierärztin sagt, es ist ein genetisches Ding. Wir können nichts machen. Und mit der Blindheit ist er immer sehr gut klargekommen. Also der hat, glaube ich, insgesamt 4 Wochen gebraucht, hat sich daran gewöhnt gehabt und fertig. Also es war so, dadurch, dass es ja auch so stückweise ging, wobei natürlich dieses innerhalb von 4 Wochen komplett erblindet, war dann schon krass, auch für ihn. Aber wir konnten nach wie vor Ball werfen, wir konnten ganz normal spazieren gehen, alles. Und der hat sich an nichts gestört. Der hat sehr viel über die Nase, übers Gehör gemacht. Man hat auch gemerkt, okay, diese Sinne haben sich nochmal ganz anders entwickelt. Also der hat Sachen gerochen, da waren andere Hunde dumm dagegen.
Ne? Also das ist so lustig, weil du das sagst mit den Sinnen, also der, ich würde auch sagen Sehen, also dieser Sinn ist für Hunde eigentlich auch am überhaupt nicht
genau,
wichtig.
Das ist ja
einfach weil
eh
Hunde,
schon schlecht.
Hunde sehen sowieso nicht richtig gut, in der Dämmerung gut, okay, da sehen die richtig gut, ja, aber ansonsten ist es für die eher so peripher und es ist so geil, wenn man mit dem Hund Mantrailing macht, also Vermisstensuche und mit Hunden das lernt. Da muss man dem Hund sowas ja zuerst beibringen, ne? Und das ist total cool, wie die Sinne einzeln zuschalten. Also die arbeiten erst nur über die Augen, die gucken erstmal so, okay, wo gehst du aus dem Weg raus, ne? Und verschwindest dann. Da laufen die genau bis dahin, dann gucken die noch, ob die dich sehen, ob sie irgendwas sehen. Und wenn sie nichts sehen können, dann stellen sie die Ohren hoch, dann fangen sie erst mit den Ohren an.
Mhm.
Und wenn sie auch gar nichts mehr hören, dann geht die Nase erst nach unten.
Und dann,
das heißt, die schalten und dann sind sie auf der Spur quasi. Aber die warten erst eine ganze Zeit, die machen das nicht gleich, die könnten ja auch direkt loslaufen am Start mit der Nase. Aber weil dieses Riechen, das ist so intensiv und so anstrengend für einen Hund, zum Beispiel 15 Minuten Nasenarbeit für einen Hund ist so anstrengend wie 2 Stunden im Fahrrad herlaufen. Ja? So, so anstrengend ist es auch fürs Gehirn. Und deshalb können ja diese Suchhunde auch nicht länger als 10 Minuten im Einsatz sein, dann werden die immer wieder ausgetauscht, weil die sonst. Und ich finde es halt so krass, wie Gizmo dann, natürlich, wenn Hunde blind sind, ich habe schon mit vielen blinden Hunden gearbeitet, das ist eigentlich immer total entspannt. Weil die einfach die Nase anders einsetzen, die Ohren nochmal anders einsetzen und man kann ihnen durch kleine, sag ich mal, Kommandos, auch kannst kurz sagen, hier Stopp oder Halt oder so, genau. Und dann können die sich gut orientieren.
Ich mache sehr viel über Leinenzug.
Ach cool.
Mhm. Das hat er sofort gelernt, das war auch, ich musste ihm das nicht mal aktiv beibringen, sondern das haben wir im Alltag uns einfach gegenseitig beigebracht. Wie gehen wir miteinander um? Er wusste, okay, klar, es ist manchmal auch so, wenn du gestresst bist oder du hast es eilig, da musste er auch schon mal drunter leiden, weil ne, dann bin ich zu hastig und dann merke ich danach, oh fuck, das war jetzt doch wieder ein bisschen zu schnell für ihn. Aber das ist so, er weiß halt zum Beispiel, wenn ich jetzt die Leine dann schon mal enger nehme und zweimal zuppel, dann weiß er, okay, da kommt ein Bordstein, also fängt er an zu tasten. Das ist ganz süß so mit den Vorderpfoten, wenn er dann so ein bisschen piaffiert, würde ich jetzt mal sagen.
Mhm.
Und das sind halt auch Achtung, Stopp. Bei Stopp weiß er, okay, auf der Stelle stehen bleiben, weil sonst laufe ich irgendwo vor. Achtung ist eher so, dann wird er vorsichtiger. Das merkt man dann auch und das finde ich halt ganz praktisch. Das sind so die Kommandos, die dann auch drin sind. Und es war immer interessant, das klappt jetzt leider nicht mehr, aber der ist am Anfang, egal wo wir hingekommen sind, eine neue Wohnung oder sonstiges, der ist einmal die komplette Wohnung abgelaufen. Jede einzelne Ecke und danach ist er nirgendwo mehr vorgelaufen, weil er genau wusste, wie diese Wohnung aufgebaut ist.
Hat einen Grundriss erstellt und hat gesagt, okay.
Es ist so krass, weil ich
Grundriss immer gezeichnet.
Der geht einmal da durch, das würden wir Menschen gar nicht hinbekommen so schnell. Also und geht einmal durch, abgescannt. Und jetzt kam es leider dazu, dass er im letzten Jahr ein Auge entfernt bekommen musste, weil der Augendruck einfach zu hoch war und wir ihn einfach auch nicht mehr kontrollieren konnten. Und es scheinbar dazu geführt hat, wenn dieser Augendruck so hoch ist, dass er Schmerzen bekommt.
Ja.
Und da war es dann an der Zeit, da habe ich gesagt, okay, ich habe super lange rumgedoktert. Ich habe ja jetzt sowieso in den letzten 5 Jahren, also ich sag mal, ein Hund ist eine negative Geldanlage, ne? Wissen wir ja auch.
Aber ich glaube, es ist noch richtig, ich meine, es ist doch krass, ne? Das ist ja wie mit dem Kind, man zögert ja keine Minute, ne?
Ja, vor allen Dingen, wenn ich überlege, ich frage mich bis heute in manchen Zeiten, wo ich eben noch nicht, sage ich mal, so liquide war, wie es jetzt vielleicht bin.
Ja.
Woher kam dieses Geld? Aber es war da. Ich habe, egal was war, für diesen Hund, und das war mir scheißegal, ob ich am Ende des Monats noch was habe, aber dieser Hund hat alles Geld bekommen, was er musste. Und da muss ich aber auch wiederum sagen, war mein Vater damals, als es mir eben finanziell gar nicht gut ging, habe ich irgendwie, da ging das mit der Blindheit los, habe meinen Vater angerufen, war am Heulen. Ich so, der Hund ist blind, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und mein Vater hat sehr cool reagiert, hat gesagt, Lars, scheißegal, was es kostet, du machst jetzt alles, was dieser Hund braucht, ich kümmere mich. So, und das war halt schon sowas, wo ich gesagt habe, okay, da war auch mal Verlass auf meinen Vater, immerhin da.
Aber war das nicht immer so?
Nee, also wir haben ein sehr schwieriges Verhältnis.
Ja?
Ja, das ist, also wir verstehen uns mittlerweile gut, aber das war sehr, sehr viel Arbeit und mein Vater musste dafür sich auch sehr stark verändern, weil er einfach kein guter Vater war. Aber er weiß auch, dass ich so rede und denke.
Ist ja cool, dass du auch so darüber ganz normal sprechen kannst, ohne jetzt da irgendwie so, weißt du, so eingeklemmt irgendwie sagen, ja.
Ich habe keinen Groll mehr. Also es gibt Freunde und wir haben auch eine gemeinsame Freundin, die sagt auch immer wieder, sehr krass, dass du überhaupt noch Kontakt hast.
Eltern sind auch nur Menschen.
Am Ende ja, und ich muss halt auch sagen, ich habe ja wirklich eh schon eine sehr zerrüttete Familie und viel mehr ist mir nicht geblieben. Meine Mutter lebt nicht mehr und das ist halt so, wo man dann auch irgendwann sagt, ja, das ist halt dann einfach Familie und sucht man sich nicht aus. Dafür kommen wir klar. Mittlerweile habe ich auch meinen Standpunkt ihm gegenüber gefestigt und er kann mir auch nicht mehr groß was sagen. Mittlerweile ist es langsam gefühlt schon umgekehrt, dass ich mal eher die Ansagen mache, was auch in Ordnung ist, weil ich bin nun mal jetzt ein eigenständiger Mensch und nicht mehr der kleine Junge, den er da so klein halten kann.
Bist du reifer geworden, älter geworden, hast mehr Lebenserfahrung. Ja, er hat jetzt
auch Respekt vor mir, weil ich mir halt was aufgebaut habe.
Genau. Ich glaube, das ist immer so das Ding, dass sie am Anfang immer aus der Sorge heraus, es gibt ja so Menschen, ich glaube, das ist gar nicht mal so nicht böse gemeint, aber die Eltern, die machen sich dann Sorgen, können das aber nicht kommunizieren und aus dieser Sorge heraus wird dann so eine Wut oder sag ich mal so ein, dass sie dich damit immer nerven, aufziehen, beleidigen, weißt du so, dir nicht zutrauen.
Bei mir war halt immer das Ding, dass mein Vater und auch meine Familie im Allgemeinen, es wurde halt immer gesagt, dadurch, dass ich habe keinen geradlinigen Lebenslauf, ne? Also ich glaube, das kommt auch viel aus meiner Vergangenheit. Ich sag mal, Verlust der Mutter und die Jugend auch gar nicht
das
einfach
Das destabilisiert
gewesen.
Ja auf jeden Fall.
Total. Und das habe ich mitgenommen in meine anfangs Erwachsenenzeit. Also ich habe Ausbildung angefangen, wieder abgebrochen, hier angefangen, da wieder abgebrochen. Also ich war gar nicht beständig. Und das über einen sehr langen Zeitraum. Und daraufhin haben die alle irgendwann gesagt, ja, aus dir wird nichts. Ne? Also, und das war halt ganz klar gesetzt, aus mir wird nichts. Und ich, kleiner Rotzlöffel, habe immer gesagt, aus mir wird noch was. Wartet mal ab. Ich sag, ich brauche meine Zeit, aber es wird noch was. Und auch wenn es jetzt noch 10-mal so ist, dass ich Sachen anfange und abbreche. Und letztendlich ist es ja natürlich auch durch viel Glück, aber eben auch durch harte Arbeit und vor allen Dingen Zielstrebigkeit dazu gekommen, dass ich eben doch heute da bin, wo ich bin. Und da bin ich auch ganz froh drum.
Ich bin auch froh, dass du heute da sitzt. Ehrlich, weil ich finde es schön, wenn man auch die Hosen runterlässt. Und also, ja, bei Schwanzen ehrlich wäre das jetzt anders gegangen. Ich meine das eher so mental, ja, also wenn man redet und sagt so und erzählt auch ein bisschen und auch ein bisschen erzählt, was einen wirklich betrifft, sage ich mal, oder was einen wirklich auch geprägt hat. Und das sind auch Themen, die oft sehr persönlich sind. Und ich finde es immer ganz toll und habe wahnsinnig Respekt vor jedem davor, der auch offen und ehrlich mit solchen Sachen umgeht. Weil oftmals verschweigt man das einfach und redet nicht drüber, aber das hilft weder einem selber noch den anderen Menschen, damit dich die Menschen besser verstehen und damit dich die Menschen sich mit dir besser identifizieren können. Ist es halt einfach ganz wichtig, dass man real ist. Ja, es klingt so dumm, wir kommen aus dem Reality, dass man real ist und dass man einfach solche Sachen auch nicht verschweigt.
Aber am Ende hat uns das ja eben auch dazu gemacht, wer wir heute sind und das hat uns geprägt. Und ich bin auch mit 16 bin ich von zu Hause weggelaufen. Ja. Also ich bin wirklich so
übernacht.
Das ist
ja befreiend auch, weißt du?
Total, total. Hä? Also es war aber auch einfach unumgänglich, weil mit mir wurden Pläne oder über meinen Kopf hinweg wurden Pläne geschmiedet, die ich so nicht hinnehmen konnte.
Hatte das was damit zu tun, weil du das gerade vorhin angesprochen hast, dass deine Mutter quasi verstorben ist und die Familie quasi sich neu sortieren musste, oder?
Nee, sondern also meine Eltern waren schon geschieden zum Zeitpunkt des Todes meiner Mutter. Ich war Ende 12, Anfang 13, als meine Mutter gestorben ist. Also es war kurz vor meinem 13. Geburtstag.
Wichtige Gefahr, sowas eigentlich in der Pubertät, ne?
Ja, und ich sag mal so, im Nachhinein betrachtet, das kann man natürlich zu dem Zeitpunkt immer so und so sehen, aber ich heute als erwachsener Mensch muss sagen, dass es das Dümmste von meinem Vater war, mich als 13-Jährigen kurz nach dem Tod der Mutter auch noch aus meiner gewohnten Umgebung wegzureisen.
Total.
Und er ist mit mir dann zu seiner neuen Lebensgefährtin nach Niederbayern gezogen.
Oh, richtig so. Ins Tal der Ahnungslosen, ans Ende der Welt.
So, und das war für mich natürlich erstens ein totaler Kulturschock. Ich bin da erstmal, also ich bin gut angenommen worden, ich bin gut aufgenommen worden, ich hatte schnell Freunde, das war alles nicht das Thema. Aber die Zeit zu Hause, ich benenne diese Zeit in Bayern, das waren 2 Jahre, von 14 bis 16 war ich dort, bis ich abgehauen bin. Und das war die Hölle auf Erden für mich. Das war das Schlimmste in meinem Leben eigentlich.
Vielleicht hat dein Vater ja auch gedacht, ja, so ein Break. Weißt du, wir machen einen krassen Cut.
Er ist, glaube ich, von sich auf mich hat er das geschlossen, weil für ihn war das auch nicht alles einfach. Er musste auch diesen ganzen schweren Weg mit meiner Mutter auch durchleben, weil man muss dazu sagen, um den Hintergrund zu haben, meine Mutter war schwer depressiv und hat sich am Ende das Leben genommen. Und das ist halt einfach ein Punkt. Ich glaube, dass er letztendlich auch flüchten wollte davor, also klar, von dieser ganzen Umgebung, auch wenn sie geschieden waren, für ihn bis heute sagt er mir noch, sie war die Liebe seines Lebens und er hätte sich niemals getrennt. Er hätte sich auch anders verhalten müssen wir mal ganz klar sagen, aber am Ende weiß ich einfach, dass er das auch ernst meint, ne? Und dass ihn das sehr getroffen hat damals auch, das nehme ich ihm auch ab. Wie er sich natürlich seine Realität nachher gestrickt hat, ist eine andere Sache. Das ist auch völlig okay. Jeder baut auch durch Erlebtes seine eigene Realität nochmal so ein bisschen anders zusammen. Das muss man ja auch immer sagen.
Jeder hat seine eigene Wahrheit letztendlich auch, klar. Das ist
ja auch eine Art der Traumaverarbeitung.
Bei ihm so gewesen und dich hat er einfach mit. Als Kind ist man dem ausgeliefert. Man wird ja nicht gefragt. Man muss einfach durchziehen. So, dann hast du die völlig neue Situation. Klar, neue Partnerin, neue Umgebung, Schulfreunde, alles weg. Hängst da in Niederbayern rum und komplettes neues Umfeld. Und hättest wahrscheinlich eher so für dich als Halt dieses Alte noch so ein bisschen gebraucht, um überhaupt erstmal klarzukommen. Du bist ja so schon nicht klargekommen mit der Situation.
Und es hieß halt, es wird mir gut tun, alleine schon deswegen, weil ich will.
Die Luftveränderung.
Ja.
Die gute Luft in Niederbayern, mei. Nee,
und dann halt auch einfach der Punkt, natürlich war ich kein einfacher Jugendlicher in dem ersten Jahr nach Mamas Tod. Natürlich bin ich abgedriftet, hab auch mal so ein bisschen, was weiß ich, ich hab angefangen zu rauchen, wir haben das erste Mal uns betrunken und was nicht alles. Das war zwar alles auch sehr früh mit 13, ganz klar.
Gut, aber heute nicht mehr, aber damals rückbetrachtet
ist es schon krass gewesen damals. Und man muss ganz klar sagen, das waren aber auch alles irgendwo Hilferufe. Man muss auch noch mit einbeziehen, ich wollte nie zu meinem Vater. Mein Vater war für mich zu dem Zeitpunkt wirklich nicht der, wo ich gesagt habe, oh geil, Papa, sondern um Gottes Willen, ich kann auf gar keinen Fall da leben. Und von heute auf morgen musste ich dort leben. Er hat sich alle Mühe gegeben. Mein Vater war immer überfordert mit Kindern. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist so, der hat für seinen Job gelebt, für die Pferde, der arbeitet mit Pferden.
Ja, und ist Sattler, glaube ich, ne?
Nee, der ist, also das hast du nämlich wahrscheinlich
aus Wikipedia habe ich gelesen.
Hauptsattelmeister war sein Titel.
Aha, aber die satteln nicht, sondern was machen die?
Er reitet selber Dressur auch. Mhm. Der war damals 2. Chef auf dem Landgestüt in Warendorf.
Das war ja sehr verantwortungsvoll. Das war ein Riesending auch, ne? Ist Warendorf nicht dieses Monster-Ding da draußen vor Köln?
Warendorf,
Münsterland, oder?
Münsterland?
Ja, Münsterland.
Mhm. Und Warendorf ist ja Deutschlands Pferdestadt Nummer 1. Also wir haben das Deutsche Olympiadekomitee für Reiterei da, das Landgestüt Warendorf. Und zu der Zeit war das Landgestüt Warendorf auch nochmal ganz anders angesehen. Und jedes Bundesland für sich hat so ein Gestüt gehabt. Viele haben es mittlerweile aufgegeben, das ist auch staatlich gefördert, aber es dient ja eigentlich der Erhaltung der regionalen Pferderasse.
Also da kam, aus der Richtung kam dein Vater quasi her, jetzt wart ihr in Niederbayern.
Ja, er hat sich selbstständig gemacht mit Dressurausbildung.
Dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass...
Da tilgst du halt dann aus.
Ja, natürlich. Also ich till ja als Erwachsener schon in Niederbayern aus. Also ist ja als Jugendlicher...
Ich glaube, als Jugendlicher war es ehrlich gesagt nochmal einfacher. Also du findest natürlich als Kind schneller Anschluss unter anderen Kindern. Ich habe auch schnell angefangen, bayerisch zu reden und auch zu verstehen, ja. Kann nichts mehr.
Die reden, wo warst denn da in Niederbayern? Weil die reden schon grob in Niederbayern, muss man sagen.
Ja, vor allen Dingen, ich war ja direkt...
Wo war das? Straubing oder wo?
Nee. Österreichische Grenze und war in Pocking bei Passau.
Oh Gott, im Passau. Howdy, howdy. Im Passau kannst du howdy, howdy reden, gell?
Und dann war ich in Bad Füssing, das ist so ein Kurort. Das ist ganz schön, ja, ja. Aber halt auch, es schön. Kam dir vor wie so eine Zombie-Stadt, ja. Weil es waren nur alte Leute auf Kur da schön mit langweilig. Krücken und du denkst so, wo bist du jetzt hier gelandet? Aber es war an sich, die Gegend war nicht hässlich, es war auch schön, aber das Umfeld für mich familiär gesehen war wirklich schwierig und ich bin ja nicht, nur weil ich nach Bayern ziehe, bin ich sofort ein braver kleiner Junge geworden, der sich dann allem anpasst, sondern da habe ich natürlich nochmal ganz anders rebelliert. Und das hat dazu geführt, dass ich extremst mit der damaligen Partnerin meines Vaters aneinander geraten bin. Und die hatte auch noch eine Tochter, die war natürlich Prinzessin. Und so ist das Ganze dann hoch eskaliert, bis hin, dass ich dann wirklich über Nacht abgehauen bin.
Ich muss sagen, gab's nicht mal so einen Film, der Satansbraten? Ja, so auch so einer, der dann immer so richtig gegen die Freundin geschossen hat und irgendwelche Fallen gebaut hat und Katapulte und die am Ende richtig psycho fertig gemacht hat, bis die schreiend aus dem Haus gelaufen sind. So aber etwa. Du bist gelaufen.
Ich bin diesmal gelaufen.
Purina ist überzeugt davon, dass Haustiere und Menschen gemeinsam einfach glücklicher sind. Im Rahmen des Purina-Engagements setzt sich das Unternehmen über den Rand des Napfes hinaus für Haustiere, die Menschen, die sie lieben und für die Umwelt ein. Gemeinsam mit Tierärztinnen und Tierärzten und ErnährungswissenschaftlerInnen entwickelt Purina neue Produkte, die die Gesundheit und das Wohlbefinden von Haustieren verbessern. Und zwar in jedem Lebensalter und bei verschiedensten Bedürfnissen.
Wir haben jetzt einen richtig krassen Bogen gemacht und ich muss mich mega konzentrieren an diesen Ausgangspunkt. Weißt du noch, unser Ausgangspunkt?
Ja, und da möchte ich jetzt zurückkommen.
Es war die Krankheit von Gizmo, genau. Wo wir gesagt haben, dass du auch dir das Geld vom Mund abgespart hast, um für Gizmo diese Rechnungen bezahlen zu können und so. Und ich glaube, das ist der Beweis auch dafür oder könnte das vielleicht der Beweis sein, wie wichtig dir Gizmo auch war, so als eine Art Familienersatz oder deine Ersatzfamilie ist. Halt gegeben.
Der gibt mir auch heute noch jeglichen Halt. Ne? Okay. Und ich, also klar, ich bin mit Sicherheit, ich würde mich niemals als den super Hundemenschen betiteln.
Wir sind gut, dass wir die Kurve gekriegt haben. Ja. Ich denke schon, wir labern wieder Kreise heute hier. Richtig, so weißt, wenn du ein Stein ins Wasser wirfst und du stehst 5 Minuten da hinten an dem Kreis waren wir gerade.
Genau.
Nee, aber ich fand's gut. Also das ist für dich ein mega wichtiger
ich sag
Partner.
Mal so, und was mir dieser Hund gebracht hat, ist Struktur. Der Hund hat mir Struktur in mein Leben gebracht, die ich vorher nicht hatte, sondern ich habe Verantwortung zu übernehmen. Der hat mir beigebracht, Verantwortung zu übernehmen, weil ich bin nicht nur für mich verantwortlich, sondern auch für ein anderes Lebewesen. Und so sind wir halt dann auch zusammengewachsen. Und jetzt nochmal auf diese Geschichte mit dem Auge zurückzukommen.
Achso, ich dachte, du wolltest nochmal zu deiner Stiefmutter zurückkommen. Nein.
Um Gottes Willen, der will ich gar keine Plattform bieten, das alte Biest. Nee, Grüße gehen raus, falls sie es mal irgendwann hört.
Und Cruelia de Vil unter www.crueliadevil.de kann man auch noch
da findet man
schreiben. Kann man schreiben.
Genau, und als das dann letztes Jahr war mit mit dieser Augen-OP, ja. Wo das Auge rauskam, da hat er leider dann auf der rechten Seite das Gehör verloren. Ob es jetzt letztendlich durch die OP kam, das würde sich auch niemand annehmen. Ich kann nur sagen, okay, seitdem ist er leider taub auf dem Ohr. Also wird es irgendwo einen Zusammenhang geben. Und dadurch hat er jetzt leider seine Orientierung verloren. Und das macht das Ganze schwieriger. Und jetzt kommt halt hinzu, dass er jetzt seit kurzem also in diese Demenz geht. Und jetzt haben wir, um auf die ganz ursprüngliche Frage, wie ist die Situation heute,
ja.
Ein ganz anderes Bild und ich habe ein wesentlich anstrengenderes Leben mit ihm, weil ich muss viel mehr noch beachten. Ne? Also das ist so dieses, früher konntest du auch mal irgendwie Sachen im Weg rumstehen lassen und der hat es trotzdem geschnallt, heute läuft er frontal dagegen. Und das ist halt, man begleitet ihn jetzt halt auf seinem Weg. Ich war Ende des Jahres so weit, dass ich gedacht habe, okay, der macht keine 2-3 Monate mehr. Jetzt ist er wieder da. Jetzt denke ich mir so, okay, der rennt hier in 2 Jahren noch rum, wenn er so weitermacht. Und ich habe momentan eigentlich wieder so, also ich klammer mich jetzt einfach gerade dran fest und sage, ich nutze jetzt jeden Moment, den wir haben. Mehr bleibt mir eh nicht übrig. Und versuche ihm natürlich auch das Leben so locker wie möglich zu gestalten. Das bedeutet natürlich auch, dass er mittlerweile lebt wie Gott in Frankreich und Regeln gibt es so gut wie keine mehr. Aber ich kann auch, wenn dieser Hund da so rumäumelt und irgendwie wieder orientierungslos durch die Bude rennt, ich kann dem auch einfach jetzt keine Regeln mehr aufdrücken. Er weiß, okay, letzte Woche hatten wir wirklich eine krasse Auseinandersetzung. Da hat er nämlich das erste Mal seit halt 10 Jahren wieder nach mir geschnappt. Und das im Nachhinein betrachtet, glaube ich einfach, ich habe zu schnell agiert. Hinzu kommt dann dieses Orientierungslose, er war unsicher und wollte einfach schnappen.
Hat sich erschrocken, das genau. War einfach nur so ein Reflex.
Ich mich natürlich dann auch erschrocken, ist mir so leicht die Hand ausgerutscht und in dem Moment war ich schon wieder so, oh mein Gott, tut mir leid und fast schon wieder Tränen in den Augen, wie das dann so ist, er sich auch erschrocken. Mhm. Ich habe ihn jetzt nicht doll gehauen aber das war der einzige Punkt, wo ich auch sagen muss, okay, nee, das darf jetzt nicht losgehen, dass er anfängt zu beißen. Und jetzt ist es halt, aber ansonsten, der darf natürlich mittlerweile auch vermehrt im Bett schlafen. Das, was ich sonst halt, früher durfte er, dann durfte er eine ganze Zeit lang nicht, weil mich die Haare genervt haben. Und ich sag mal, die Terrierhaaren halt auch wie Sau. Ich glaube, deiner aber auch, oder?
Der Gizmo, ja. Übelst. Mhm.
Genau, Labrador auch. Und da denke ich mir halt so, nee, ey, wenn ich so frisch bezogen mein Bett da habe, nee, Hund, auf gar keinen Fall, kein Bock drauf. Jetzt ist es halt schon so, jetzt gewöhnt er sich auch an, jetzt legt er seinen Kopf immer neben mich aufs Kopfkissen und so, weil sonst ist er so unter die Decke, bis er keine Luft mehr gekriegt hat.
Man muss sich einfach, man stellt sich drauf ein. Beim Gizmo ist es ja so, der, wie soll ich sagen, der ist ja vor einem Jahr am Deich über den Haufen gerannt worden von einem anderen Hund und dann hat sie einen Meter durch die Luft geschwirbelt und dann ist er am Rücken gelandet und dann waren zwei Wirbel, hat er sich, wie Bandscheibe, ne, richtig Probleme. Und es ist wie so ein Rattenschwanz, man muss halt total aufpassen. Dadurch, dass er sich dann Schmerzen hatte, konnte er sich nicht mehr richtig bewegen und dadurch, dass er sich nicht mehr richtig bewegen konnte, baut die Muskulatur in der Hinterhand ab. So, und wenn die Hinterhandmuskulatur abbaut, dann fängt er an zu schlurfen und dann sind die Krallen plötzlich blutig, ne, wenn er auf den Boden geht.
Das ist ja, mit einem kommt das andere.
Im Alter, ne? Das ist so ein Ding, weil sie im Alter, die können nicht schnell mehr recovern. Ja. Und das habe ich mit ihm halt auch gerade dieses Problem. Und jetzt muss ich immer, mache ich Übungen mit ihm zu Hause und dann muss ich gucken und so. Und ja, und er ist natürlich auch, er ist auch alt. Er steht auch manchmal vorm Fenster und guckt einfach raus und überlegt. Da denke ich mir, okay, was sieht er jetzt? Und dann, oder er springt plötzlich auf, rennt voll kläffend irgendwo hin und ich denke mir so, Alarm, was geht jetzt ab? Und dann sage ich jetzt, nachts auch, ne? Dass er plötzlich nachts anfängt rumzukläffen. Dann sage ich, beruhig dich, was ist los? Dicker, weißt du, sag ich, was geht? Sag mal, wirklich. So, ja. Und er schaut jede Nacht immer, das macht er übrigens, seit er klein ist, er steht immer nachts auf, guckt, kommt ans Bett, guckt, ob ich noch da bin und dann wartet er, ob er ins Bett darf, aber ich stelle mich dann tot oder ich schlafe und merke es nicht und dann geht er wieder in sein Körbchen. Wie war der Gizmo oder ist der Gizmo so in Beziehungen gewesen? Weil du hast ja gesagt, der Gizmo war da, dann kam dein damaliger Freund, ihr habt euch den Labby angeschafft, dann waren die beiden ja zusammen und dann habt ihr euch ja getrennt und das heißt, der Labby ist mit deinem Freund verschwunden.
Ja.
Hat er das irgendwie gut aufgenommen?
Das war das Allerlustigste, was wir hatten, weil wir haben im Nachhinein festgestellt, dass die beiden einfach, glaube ich, nie wirklich aneinander interessiert waren.
Okay.
Das war sehr lustig, wir haben uns getrennt.
Ja, wie ihr dabei wahrscheinlich auch, also das genau. Wirklich so, ne?
Es ist so, wir haben uns getrennt, danach haben wir uns dann, also wir haben nach wie vor, wir haben ein gutes Verhältnis, also jetzt keinen stetigen Kontakt, aber wenn man sich sieht, ist alles easy. Und ich war irgendwann nochmal in Münster, weil ich bin nach der Trennung direkt nach Düsseldorf gezogen, war in Münster, hatte den Hund dabei, wir gesagt, okay, komm, wir gehen mit den Hunden spazieren. Die haben sich stumpf ignoriert. Für die war es einfach so, nee. Ich glaube, Gizmo hat nur gedacht, oh nee, nicht dieser Nervenball.
Ich mochte dich damals schon nicht, ich mag dich heute immer noch nicht.
Hat ihn stumpf wegignoriert. Für Gizmo ist eigentlich alles völlig egal. Egal wo er ist, egal was ist. Das Wichtigste ist eigentlich, dass ich da bin. Und das merkt man schon. Vor allen Dingen, und das fand ich, ist jetzt nochmal eine krasse Entwicklung gewesen. Ich habe einen Kumpel und meine beste Freundin halt, wo Gizmo hingeht, wenn ich mal länger weg muss. Ja. Oder wir sind ja nun mal auch viel unterwegs. Mhm. Und Reisen ist jetzt eh vorbei. Mache ich auch nicht mehr, weil das für ihn viel zu viel Stress bedeutet. Ja. Und deswegen kommt er zu den beiden Personen. Oder ich lasse Freunde bei mir wohnen, damit er gar nicht von zu Hause weg muss.
Noch besser, einfach im gewohnten Umfeld lassen.
Genau, das versuche ich am meisten und das klappt auch ganz gut. Das ist für meine Freunde okay, wenn die dann mal für 1-2 Nächte bei mir pennen oder so. Und er hat nie Stress gehabt damit, wenn ich ihn dann abgegeben habe, weil das waren auch Vertrauenspersonen, das ist alles gut. Und beim letzten Mal, als ich ihn zu meinem Kumpel brachte und da wusste ich halt, okay, das ist jetzt einfach auch für 2 Wochen, saßen wir noch auf der Couch, da hat der Hund sich schon bei mir auf den Schoß gelegt und ist nicht mehr weggegangen, weil er wusste, scheiße, der ist gleich wieder weg.
Weil Hunde schlau sind, wissen die natürlich, okay, ich muss mich an den halten, weil wenn ich nicht mich an den halte, bin ich verloren. So schlau sind die.
Das ist halt auch mittlerweile, jetzt seine neueste Marotte ist irgendwie gerade, er kann vom Sofa hoch und runter, wie er möchte. Ja. Und er kann das auch. Ne? Mhm. Neuerdings ist das, genau, toll. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Hund, dass du es schaffst, ja, vom Sofa hoch und runter. Ja. Die neueste Marotte ist aber, sobald ich nicht mehr im Raum bin, steht er auf dem Sofa, jault, bis ich komme, um ihn runterzuheben. Wenn ich aber auf dem Sofa sitze, dann geht das kaputt.
Kann er alleine runter.
Genau. Und das ist halt auch wieder momentan so ein Ding, wo ich denke, ey, du entwickelst gerade so ein komisches
Verhalten.
Du wirst halt ein richtiger Rentner, ne?
Ja. Ja, die sind richtig komisch.
Und das ist halt, die werden komisch, aber ich muss ja auch sagen, ne, dieses, ich laufe mit dem an der Leine auf einmal, wie du schon auch bei Gizmo sagst.
Ja.
Das ist auch so lustig, dass man die ganze Zeit, die Leute sind, glaube ich, auch richtig verwirrt. Ich laufe mit dem an alleine, da ist nichts und der flippt völlig aus, als wenn er ein anderer Hund ist. Und die Leute gucken dann halt auch mal so, weil die denken, was ist jetzt mit diesem Hund los? Und ich sage einfach nur noch, der ist verrückt.
Er ist halt einfach so. Ich sage auch mal, ja, er sieht Geister, keine Ahnung, I don't know. Du, Last Chance Feuerborn heute hier, Podcaster und ich muss einfach noch mal ganz kurz so wieder.
Jetzt noch mal die Kurve.
Ich muss mal, ist Podcaster und du bist letztendlich auch, ja, du bist auch eine Reality-Persönlichkeit, kann man ja schon sagen. Ich weiß, das hast du nicht immer gerne gehört, aber Reality-Persönlichkeit bedeutet, du bist über das Reality-TV, bist du einer breiteren Masse bekannt geworden. Nämlich, du bist als Podcaster, als Personality eingezogen bei Prince Charming. Es war die erste Staffel, die in Deutschland ausgestrahlt wurde. Und wenn man am Anfang dabei ist, natürlich immer am allerbesten, weil die erste Staffel ist immer, die bleibt einfach in Erinnerung.
Ich bin auch heilfroh, dass
die alles, was danach kommt, zählt. Das ist wie bei Big Brother, weißt du? Die können sich an Zlatko und Jürgen, können die sich alle erinnern und der Rest weiß ich nicht. Du fragst die Leute 20 Jahre später, ja, Promi Big Brother, da sagen die Zlatko und Jürgen, ich weiß, das habe ich noch gesehen. Ne? Das ist klar, die, ne, man guckt schon noch, aber das bleibt halt einfach so in Erinnerung, weil man das so verbindet. Und da hast du ja im Grunde, warst du auch 3 Wochen wahrscheinlich weg oder so und musstest Gizmo parken. Und als du wiedergekommen bist, warst du plötzlich nicht mehr Single. Da hattest du den Prince Charming quasi dir geangelt.
Ja.
Und dann bist du mit Nicolas eigentlich dann gleich zusammengezogen oder wie
wir
war
sind
das?
Eigentlich, wenn man es so nimmt, sind wir wirklich direkt zusammengezogen. Allein durch dieses Versteckspiel war es halt klar, wir wollen viel Zeit verbringen, also hat er dann eigentlich größtenteils nur noch bei mir, er hat ja hier noch in Köln gelebt erst. Und
du warst in Düsseldorf.
Ich war schon in Düsseldorf und ich bin auch ganz froh in Düsseldorf, muss ich sagen. Und habe ihn dann mehr oder weniger darüber geholt. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir zurückgekommen sind, gab es eigentlich keine Nacht, die wir nicht getrennt verbracht hatten.
Es war ja auch, man muss sich das halt so vorstellen, wenn man das nicht weiß, okay, die Sendung wird aufgezeichnet irgendwann im Frühsommer oder im Sommer und dann wird die ausgestrahlt im Herbst und dann hat man natürlich noch, das Ergebnis steht schon fest, Prince Charming hat seinen, wie nennt man das, Prinzen gefunden, ne? So, ja. Und dann müsst ihr euch natürlich zwecks PR und so total bedeckt halten, erstmal verstecken und keiner darf das wissen. Ich finde es so krass, weil ich habe mich neulich mit jemandem drüber unterhalten und wir haben gesagt, was das für ein Druck aufbaut, auch bei den Kandidaten letztendlich oder bei den Leuten, die da mitmachen, weil ihr habt erstmal generell den Druck, in 3 Wochen jemanden zu finden. Okay, ne? Das muss am Ende auch matchen, also sonst ist ja der, ne, sonst ist das Versprechen der Sendung nicht erfüllt. Dann findest du tatsächlich jemanden, also du sagst deinem Prinzen, okay, gut, hast du jemanden? Und er sagt, ja, ich habe jemanden gefunden, der könnte es sein. Und dann passt das auch noch gut so in diesen Moment, sehen wir diesen Moment, Moment, nur als Moment, ja. Und dann feierst du das Ding durch, das wird bis zum Finale durchgezogen, alle sind glücklich, so. Und dann stehst du da und sagst, was machen wir denn jetzt? Dann jetzt erstmal 3 Monate gar nichts. Jetzt erstmal, jetzt dürft ihr gar nichts machen. Jetzt versteckt
ihr
euch.
Das ist die große Krux an der Sache. Ja. Und machen wir uns nichts vor, das ist auch die Sache, warum sich alle Paare so schnell wieder trennen.
Niemals in der Realbeziehung.
Wir sind in einer Bubble.
Ja.
Du bist in einer Bubble während dieser Dreharbeiten. Du hast keine äußeren Einflüsse, du hast weder deine Freunde. Du weißt ja nicht mal, wie es ist, mit dem Partner einkaufen zu gehen. Ja, war schon eine große Herausforderung, als wir das dann irgendwann festgestellt haben. Ne? Ich bin ja sowieso jemand, ich hasse einkaufen gehen.
Du bist entscheidungsfreudig wahrscheinlich und sammelst einfach schnell ein und verschwindest
wenn
wieder.
Wenn ich einkaufen muss, ist für mich schon, ich gucke nach einer Zeit, wenn kaum Leute da sind, weil mich machen Leute im Laden wahnsinnig, die da rumschlendern. Ich laufe da durch, packe den Korb voll und muss so schnell wie möglich wieder raus, weil sonst raste ich aus.
Und jetzt beschreibe ich dir mal meinen Mann beim Einkaufen und vielleicht hat sich das ja mit deinem Ex auch gedeckt. Wir gehen immer Reihe für Reihe immer ab. Und zwar immer jede Reihe. alles, gucken uns alles an. Und dann gehen wir die Reihe zurück und dann gehen wir die neue Reihe. Ich sage, ich brauche eigentlich nur Brot. Nee, nee, lass mal gucken. Wir können uns mal alles angucken.
Genau das.
So war das auch, ja. Das ist schön, boah, oder?
Und da kann ich nicht. Und deswegen, es gab dann auch wirklich zwischendurch Streit während des Einkaufens. So weit, dass einer von uns beiden den Laden einfach verlassen hat. Weil wir gesagt haben, nee, ich mach den Einkauf fertig, geh einfach schon mal raus. Ich halte es gerade nicht mehr aus, so nach dem Motto. Okay. Ja, und machen wir uns nichts vor, das ist eine so krasse Herausforderung. Und natürlich ist dann nochmal dieser Druck von außen da, sobald das natürlich dann auch bekannt ist, es muss funktionieren.
Nach den 3 Monaten. Ja, genau. Alle Augen auf euch. Und dann sagen wir mal, okay, jetzt
das große Traumpaar und was nicht alles.
Ich denke auch so viel, sage ich mal, eher so, auch so vielleicht auch aus der Community, gar nicht mal unbedingt, ich will jetzt nicht hier Vorurteile verbreiten, aber auch so dieses hämische, ja, warten wir mal, gucken wir mal, genau, ob das hält. Ja,
das
so.
Hast du
das
auch.
Ist
du
ja
bist
noch viel krasser.
Du wirst ja die ganze Zeit auf die Probe gestellt. Du wirst ja auch die ganze Zeit, und die Leute verlangen ja auch, dass du dich äußerst, dass du was zeigst. Wie geht's denn weiter bei euch? Ihr seid aber verpflichtet, uns zu zeigen, was
weil wir
was
euch so lange unterstützt haben, jetzt wollen wir auch dabei bleiben.
Genau, das ist so hier, ne? Wir haben euch ein bisschen was gegeben und jetzt schmeißen wir euch aber auch nur die Brocken hin, wenn ihr uns wieder was leistet.
Aber hat euch das Spaß gemacht? Das macht ja auch ein Stück weit Spaß.
Na, es hat Spaß gemacht und ich kann ja jetzt nicht sagen, es war alles schlecht. Ne? Also wir haben auch unsere guten Zeiten gehabt. Mittlerweile habe ich ihn wieder abgegeben, ist auch okay.
Ihr wart ja sogar getrennt und dann nochmal zusammen.
Genau. Und da ist halt auch viel passiert und ich möchte mal sagen, da hat auch die Öffentlichkeit einen riesen Teil dran teilgenommen, sage ich mal, oder war halt mit dran. Ja, es war ein riesen Faktor einfach, ne?
Also denkst du, die Öffentlichkeit?
Hätten wir die Öffentlichkeit nicht gehabt, glaube ich, zum einen wären wir, glaube ich, gar nicht an diesen Punkt gekommen, so weit in die Beziehung reinzugehen.
Hättest du schon früher abgebrochen?
Weil im Nachhinein, ich muss immer so lachen, unsere Freundin Chrissy sagt immer, ich verstehe es bis heute nicht. Ihr habt einfach nicht zusammengepasst.
Ich verstehe es total gut. Ich kann es super gut nachvollziehen.
Und für mich, wir haben gepasst.
Also ich verstehe das auf der einen Seite, verstehe ich es, auf der anderen Seite.
Nein, aber es hat gepasst und es war ja auch was da, warum das funktioniert hat. Nur wenn du die ganze Zeit unter diesem Dauerdruck bist.
Was war das? Was war letztendlich der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, ja, das ist es wirklich nach den 3 Wochen, die so turbulent waren und ich am Ende, du musst dir vorstellen, der Kindergeburtstag ist ja vorbei. Alle Kinder heimgeschickt. Jetzt sind noch, seid ihr zwei noch da.
Ja.
Dann denkst du dir so, guckst dich so an, sagst gut, okay. Ja.
Naja, da war eine Magie da, muss man halt sagen. Wir haben, also erstmal kommt hinzu, wir hatten halt so krasse Gespräche, die nicht auf Kamera waren, also so in der Zeit, man hat ja nun mal auch die Zeit ohne die Kamera. Da sind wir auf eine ganz andere Ebene schon gekommen. Und das war intensiv und man muss sagen, der beste Kit unserer Beziehung war der Sex, muss man halt auch so festhalten. Wir hatten ein perfektes Sexleben bis zum letzten Tag.
Und das ist wichtig in Beziehungen. Es gibt ja immer mal, ich glaube, dass ja ganz oft das so wegdiskutiert wird oder so weggeschoben wird, aber immer nur von Leuten, die halt ein schlechtes Sexleben haben in ihrer Beziehung. Ich glaube, Sexualität ist halt in der Beziehung schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor.
Es ist super wichtig.
Weil es muss ja auch irgendwie passen, weißt du? Du kannst so, also ich habe Beziehungen, ich kenne Beziehungen, da ist ungleich. Da hat der eine mehr sexuelle Bedürfnisse als der andere.
Total.
Gibt's ja Partner, der sagt, ja, Sex ist mir gar nicht so wichtig. Ja toll, da hockst du da, dir ist Sex aber richtig wichtig. Und du hast einen Partner, der sagt, du, Sex ist mir eigentlich überhaupt gar nicht wichtig. Ich denke, fuck, wie soll ich mit dem alt werden, ja? Wie
und
soll
das, ich das machen? Das ist halt ein Punkt. Wir waren beide horny ohne Ende.
So.
Ja? Und das muss man einfach dazu sagen. Und das hat halt auch sehr gut funktioniert. Und dann haben eben auch viele Sachen gestimmt erstmal. So, und dann kommt aber der Alltag. Und dann muss man auch sagen, natürlich entwickelt man sich auch weiter. Und auch gerade, ich glaube, wenn man dann in diese Öffentlichkeit kommt, entwickelt man sich ja nochmal ganz anders auch. Ne?
Weil also man sich ja plötzlich auch, und das hattest du ja vorher nicht, und das hatte ja Nikolas wahrscheinlich auch nicht, weil ihr wart ja Newbies, ne? Ihr wart ja Freshmen, dass dieser Blick von anderen auf euch von außen plötzlich ja auch einem die Möglichkeit gibt, sich von außen anders zu sehen, weil du das ja immer gespiegelt bekommst. Wie die anderen dich beschreiben oder dich sehen, verändert auch deine Sichtweise auf dich selber. Ob das immer so stimmt am Ende, ist die Frage, aber du beschäftigst dich damit. Das ist so, wie wenn einer sagt, ich finde, du bist ganz schön arrogant. So, und dann denkst du so, fuck, ich bin doch nicht arrogant. Und plötzlich, ne, nie hat dir einer gesagt, du bist arrogant. Und plötzlich kommt einer, der schreibt dir, ich finde dich richtig scheiße, weil du bist so arrogant. Dann denke ich mir, fuck, ich bin, also wenn ich jetzt neu wäre in diesem ganzen Ding, würde ich sagen, ich würde mir einen Kopf machen. Ich würde sagen, ich würde anfangen, darüber nachzudenken.
Also ich bin ganz froh, dass ich natürlich schon eine Vorschule hatte durch Schwanz und Ehrlich, weil da war man nun mal schon öffentlicher, nicht in diesem Ausmaße, und ich bin als Kind sehr öffentlich groß geworden. Mhm. Also man hat mir als Kind schon beigebracht, wie das in der Öffentlichkeit funktioniert. Durch meinen Vater einfach auch. Da war bei uns sehr viel in der Erziehung auch.
Also war für dich leichter.
Genau.
Wie hat denn der Gizmo eigentlich, wie war denn das dann mit dem Gizmo? Hat Nikolas den Gizmo dann gleich akzeptiert oder wie war?
Total, also man muss sagen, Gizmo ist eigentlich, was das angeht, ist er sehr pflegeleicht, der kommt eigentlich mit, wobei es gab auch schon Personen, da hat Gizmo ganz klar gezeigt, finde ich jetzt nicht so geil, und dann finde ich es auch anstrengend, ehrlich gesagt, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn ich auch merke, der Typ hat da nicht so einen Drall drauf, ist er eh raus, ja, nichts über unsere Hunde, ganz klar, und Nikolas ist sehr gut mit ihm klargekommen. Das hat immer sehr gut funktioniert. Das Einzige für ihn war immer ein Riesenproblem, waren die Haare. Das, wenn er sich wieder fertig gemacht hatte, und Nikolas war ja immer sehr modeorientiert. Ah nee, ich kann den jetzt nicht mehr nehmen, dann bin ich wieder voll mit Haaren. Ne? Dann habe ich schon wieder die Krise gekriegt, weil ich gedacht, boah, stell dich an.
Augen gerollt, ja. Okay.
So, weil mir ist es ja Wumms. Du, mein Gott, meine beste Freundin findet heute noch, wir wohnen über 10 Jahre fast nicht mehr zusammen, die findet heute noch die Haare von dem bei sich.
Bei Jack Russell und auch bei Möpsen, die haben ja so ganz spitze Haare, die sich überall so reinbohren.
Voll.
Die du auch wirklich, die du auch mit der Fusselrolle nicht unbedingt rausbekommst. Nee. Aber da brauchst schon viel Papier von der Fusselrolle.
Ich liebe meinen schwarzen Wollmantel, aber ich hasse ihn auch, sobald ich den Hund trage.
Es gibt ja so diesen berühmten Spruch bei so Leuten, die so auf ihre Klamotten achten, dass man sich eben dann halt kein hell, da muss man die Garderobe umstellen, von schwarz auf hell, wenn man keinen Bock drauf hat, die Haare zu sehen, weißt du so, oder umgedreht. Ne?
Ich habe meine extra Gassi-Jacke mittlerweile, wo ich einfach sage, okay, da kann alles dran, oder auch wenn ich weiß, okay, der Hund kommt mit, dann ziehe ich eher die Jacke an als irgendwelche anderen, weil ich einfach weiß, okay, so ein bisschen achte ich auch drauf, aber du, letztendlich, der Hund gehört zu mir, es ist mir scheißegal, zur Not kriege ich diese Haare wieder raus und es passt.
Ich bin aber, für mich ist so, wenn du auf dem Hundeplatz arbeitest als Trainer, so an meinem Körper hängen schon alle möglichen Ausscheidungen von Hunden, das ist irgendwie, irgendwann ist es auch völlig Banane.
Was ich mit diesem Hund alles durchgemacht habe, ne? Die Geschichten mit Hunden sind die schlimmsten. Also ich muss sagen, am meisten hat mich dieser Hund, glaube ich, getestet im ersten halben Jahr. Das erste Mal.
Weil da war er noch so aktiv und ist immer so, hat er auch die Bude zerlegt und alles.
War der noch nicht kastriert. Da hat er dann auch nach 2 Wochen, wo ich ihn hatte, hat er das erste Mal gedacht, er spielt mal mit, als ich jemanden zu Besuch hatte.
Oh.
Das war sehr unangenehm, weil ich war gerade über die Person gebeugt und merkte auf einmal nur eine kalte Zunge am Arsch.
Und das war er.
Das.
Und du so hast gedacht, oh, bin ich mit einem Fark hier zusammen? Wie kann das denn jetzt sein? Und dann hast du mal geguckt, nee, das passt alles noch, aber die Zunge muss woanders herkommen.
Und da habe ich aus Reflex halt auch einfach nur nach hinten so weggetreten.
Ja.
Der Hund flog dann halb so halb durchs Zimmer. Das hört sich jetzt auch schlimm an hier, was ich heute erzähle. Nee, aber
und der Typ hat gedacht, der bei dir war jetzt mit einem kompletten.
Der Typ hat es zum Glück nicht mitbekommen.
Ach gut, hat es nicht
und
mitbekommen.
Und das war mir.
Das war das Wichtigste.
Das Wichtigste, was ich gedacht habe, der denkt ja nachher, ich bin pervers.
Wahrscheinlich.
So, ich habe den Hund nochmal eingeladen. Nee, das war das eine. Und das andere Mal war, das war auch sehr schön, da waren wir am Kanal in Münster spazieren. Zu dritt, auch mit meiner besten Freundin, und irgendwann sagte die andere Freundin, die dabei war, ach guck mal, der Gizmo, der wälzt sich in einem Maulwurfshügel. Ich werde es bis heute nicht vergessen, wie dieser Hund sich in einem Riesenhaufen Kacke wälzte. Menschenkacke. Es war wahrscheinlich, ging es irgendeinem Jogger schlecht am Kanal.
Natürlich.
Im Busch.
Kenn
fertig.
Ich alles. Das ist der übelste Shit. Im wahrsten
Sinne
des Wortes.
Und dann war dieser Hund und er hatte ein Geschirr an. Nicht nur ein Halsband, sondern Geschirr. So.
Konntest du alles.
Ich den Hund komplett in Kacke da. Und dann habe ich ihn an seiner Leine mit dem Geschirr erst einmal in den Kanal getunkt, um so ein bisschen schon mal das Schlimmste wegzuhaben. Und dann haben wir zu Hause, habe ich draußen gewartet, die Mädels haben die komplette Wohnung mit gelben Säcken ausgelegt, bis zum Bad. haben mir zwei gelbe Säcke über die Arme gestülpt. Ich habe den Hund an der Leine durchs Treppenhaus getragen und habe nur noch die Duschbrause draufgehalten, weil ich gedacht habe, ich kotz im Strahl. Ja, und solche Geschichten erlebt man immer, ja ne? immer wieder.
Ich habe es nämlich angesprochen, diese Geschichte mit Nikolas, als ihr dann zusammengekommen seid, weil Hunde schon auch in Beziehungen richtige Beziehungskiller sein können.
Ja, voll.
Das gibt's dann schon, ne? Also zum einen ist ja so dieses Thema auch so Besitzanspruch und so gibt's ja. Du hast jetzt diese Geschichte mit der kalten Zunge erlebt, aber es gibt doch diesen hier Prinz von Frederik von Anhalt. Ich weiß, der hat irgendwann mal in so einer Fernsehshow erzählt, dass er war der mit Jaja Gabor ja. oder so verheiratet, so, ne? Und die lagen irgendwie in der Kiste und waren am Rummachen. Also das muss schon einige Jahrzehnte her gewesen sein. Und die hatte irgendwie so Pudel oder Yorkshire Terrier, die haben ihn dann in den Penis gebissen, also richtig in Pimmel rein, hat richtig Attacke, haben ihn getackert einmal richtig und der musste aufhören und konnte nicht mehr, musste zum Arzt. Also da war richtig Alarm. Der Prinz hat das Zepter ausgefahren und dann ist ihm mal richtig draufgegangen. Also die haben überhaupt keinen Spaß mehr. Oder da das Thema Eifersucht oder Besitzanspruch bei Hunden, das kannst du nicht
ja, das
unterschätzen.
Ist nicht oder. Also was ich halt dann schon irgendwann gemacht habe, einfach auch zu meiner Absicherung, weil ich hatte dann Gizmo irgendwann eine Hundehütte gebaut. Mhm. Und dann hat er sich irgendwann angewöhnt, dass wenn ich, das war dann zum Glück, ging das dann schon in meine ja. erste Beziehung und sowas, mhm. aber er hatte sich dann angewöhnt, Sachen in diese Hütte zu räumen. Und leider war es immer die Unterwäsche.
Da hat er eingesammelt, Unterhosen, Socken oder so?
Unterhosen, Socken. Ich habe aus dieser Hütte ganz andere Sachen rausgeholt, wo ich echt Angst bekommen habe. Irgendwann habe ich mal ein Cuttermesser da rausgeholt und solche mhm. Sachen. Der hatte zum Glück eingefahren, aber dennoch habe ich gedacht, okay, was hat dieser Hund mit diesem Cuttermesser vor? Ja. Möchte er mir nachts irgendwie was antun?
Ja, so ein Serienmörder.
Genau. Und vor allen Dingen mussten wir halt, nachdem ich da zugange war mit den Herrschaften irgendwie, waren die Unterhosen halt
Ach,
immer weg.
Ach, von denen hat er die von eingesammelt?
Ja.
Von den 1100, die du schon gedatet hattest, da hat er dann die Unterhosen gesagt.
Hör mal, bis ich da drauf gekommen bin, das hat echt erstmal gedauert, bis wir von dem einen Typen die Unterhose wieder
Aber hatten. Das war für ihn ja auch ein bisschen, guck mal, warum sollst nur du deinen Spaß haben? Jetzt mal genau. ganz ehrlich.
Nee, er hat sich dann beteiligt.
Er hat auch gesagt, du mal, du, hier jeden Tag habe ich irgendwie hier, kriege ich was Neues hier reingesetzt. Und denke mal dran, dass Hunde sind Makrosmatiker, ne? Also die riechen, ja, im Molekularbereich, was der alles gerochen hat in der Stunde, wo er da so jetzt.
Schlimm.
Und hat der sich gedacht, okay, bevor ich mir
auch
das
so froh, dass dieser, der
reinziehe,
ist der nicht mal umsonst blind.
Könnte gut sein. Gibt auch so dieses Thema Eifersucht in der Beziehung, dass man quasi in eine Beziehung kommt, der Hund ist schon da und dann ist die Liebe für den Hund natürlich viel größer als für den Partner, insofern, dass Entscheidungen getroffen werden müssen, Urlaub und so, und dann sagt man zum Beispiel, nee, ich kann aber nicht in Urlaub fahren, weil ich muss für den Hund da sein, und dein Partner sagt dann, nee, das verstehe ich aber nicht, wir sind doch auch wichtig und bin ich dir nicht wichtig genug, und dann kommt dieses Thema, dass ja da auch ja, Beziehungen,
da bin ich ja zum Glück nie hingekommen,
ne, an den Punkt warst du nie, nee. Beziehungen quasi scheitern können. Ich dachte nur, weil ich habe dich, wenn ich bei Google deinen Namen eingebe, dann kommen ja immer die fünf meistgesuchtesten Fragen zu dir.
Ja.
Kennst du das? Also Fragen, die meisten Fragen, die bei euch eingegeben werden bei Google, ist immer noch, jetzt heute, Stand 17 Uhr, sind Lars und Nikolas noch ein Paar, wo ich sagen muss, in welcher Welt lebt ihr? Ja.
Nein.
Was wurde aus Nikolas Buschmann? Finde ich aber auch eine spannende Frage. Das darf man nicht sagen. Und aber hier fand ich auch, warum hat sich Lars von Nikolas getrennt? Das ist ja die Frage, die auch nie beantwortet worden ist. Warum habt ihr euch denn jetzt getrennt?
Die kann ich nicht beantworten.
Nee?
Ich beantworte sie einfach.
Generell nicht, oder?
Ich habe sie generell nie beantwortet.
Ach so.
Und ich beantworte sie aus Respekt.
Ja.
Ihm gegenüber nicht.
Man kann ja sagen, man hat sich auseinandergelebt.
Nein, so, man muss auch sagen, also man hat sich definitiv auseinandergelebt.
Aber was denn ist denn er? Du kannst ja das ein bisschen einschränken. Ich finde ja, wenn man sagt, ja, das werde ich nie beantworten, aus Respekt meinem Vater gegenüber, ja, weil der immer üble gefurzt hat nachts, und dann haben die sich getrennt, und das kann der natürlich nicht öffentlich sagen, weil der würde der den ja total beleidigen oder sagen würde, er hat immer Mundgeruch gehabt oder keine Ahnung.
Nein, aber also ist es, sagen wir mal, es wurde natürlich viel gerätselt, und natürlich haben die Leute als erstes, sind sie natürlich auf den Sex-Podcaster, also mich, losgegangen und haben gesagt, ich habe es nie ausgehalten, ich kann nicht monogam sein. Und tralala, ich bin fremdgegangen, und das kann ich bis heute verneinen, und das ist auch nicht so gewesen, weil ich bin, man mag es nicht glauben, aber in einer Beziehung bin ich sehr monogam eingestellt und interessiere mich nicht für andere Männer.
Ja.
Ich möchte jetzt, ne, das waren alles relativ ja. kurze Beziehungen, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man erstmal 10 Jahre zusammen ist, da möchte ich nichts ausschließen, ja. Aber grundsätzlich, sage ich mal so, es sind einfach auch Dinge vorgefallen, die nicht in eine Beziehung gehören. Und das ist das, warum ich einfach sage, oder das hat mich nachher auch zu der Entscheidung gebracht, mich endgültig zu trennen.
In eurer Beziehung sind Sachen vorgefallen, wo du gesagt hast, das will ich in meiner Beziehung nicht haben.
Genau.
Wo du gesagt hast, nee, das passt hier eigentlich nicht rein. Da ist jetzt nicht mal eher was Persönliches an der Person oder am Menschen, am Partner, wo man sagt, es gibt ja auch so Themen in der Beziehung, wenn man sich so hoppla hopp kennenlernt und alles ist so endorphinmäßig aufgeladen. Du bist voller Glückshormone und dein Körper schnallt eigentlich, es ist ja eigentlich eine verzerrte Welt, die du da siehst. Und dann hängst du ein Jahr zusammen rum, ein halbes Jahr, nach einem Dreivierteljahr, und dann hat man so Momente, wo man nebeneinander steht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Man steht da und dann sagt er, sorry, aber was machst du da eigentlich gerade? Wer ist dieser Mensch?
Das mir gerade so. Das hat ja auch was mit Entwicklung zu tun, ja, wie ich eben auch schon gesagt habe. Und ja, manchmal entwickeln sich Dinge und auch Personen, ja, in Richtung, wo man halt einfach sagt, okay, dann passt es am Ende halt doch nicht so. Und
ich bin ja froh, weil dadurch hattest du ja auch nochmal die Möglichkeit, ins Dschungelcamp zu gehen. Und ich dachte nämlich immer, also so ein bisschen
in die beschissene Ersatzshow. Ich hoffe ja noch auf den richtigen
Dschungel. Das war die kleine Ausführung. Und ich muss gleich mal gucken. Du, wir haben jetzt hier schon eine Stunde geredet und weil es gerade so spannend ist, würde ich sagen, wir breaken jetzt mal hier und machen einfach einen zweiten Teil. Lars Töns Feuerborn bei Holy Dog. Er ist Hundepapa. Sein Gizmo ist 12 Jahre alt und er hat mit ihm schon einen ganz, ganz holprigen, steinigen, aber auch aufregenden Lebensweg zusammen gemeistert. Ihr zwei seid eigentlich durch dick und dünn gegangen.
Voll.
Und wie das alles so gelaufen ist und was da alles so Spannendes passiert ist, das gibt's im zweiten Teil von Holy Dog. Cool, ne?
Ja, geil.